my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 2. Februar 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Zu den Nachrichten. Alle Studierenden in Südwest sollen zur Kasse gebeten werden. Das gemeinnützige Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE in Gütersloh, bezeichnete die Pläne, internationale Studierende für ein Studium bezahlen zu lassen, als einen Irrweg. Stattdessen schlägt das Zentrum für Hochschulentwicklung vor, alle Studierenden in Baden-Württemberg zur Finanzierung heranzuziehen. Der Plan der Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, Grüne, ihren Gesetzentwurf über Studiengebühren nur für internationale Studierende, erhält dadurch kräftig Gegenwind. In einer vom Wissenschaftsministerium selbst erwähnten Stellungnahme äußerte Ulrich Müller, der Leiter der politischen Analyse beim CHE, deutliche Kritik. Im Einzelnen gäbe es konkrete Umsetzungsprobleme. Erwartet werden nur ein allenfalls überschaubarer Ertrag und es fehlt eine Gesamtkonzeption. Der Plan Bauers sieht vor, dass Studierende von außerhalb der EU ab Wintersemester 2017/18 in Baden-Württemberg 1.500 Euro Gebühren pro Semester bezahlen. Nur 300 Euro davon gehen an die Hochschulen. Der Rest fließt in den Landeshaushalt Baden-Württemberg. Die Analyse des Zentrums für Hochschulentwicklung spricht von komplexen Einzelfallprüfungen mit deutlich hohem Verwaltungsaufwand. Zudem seien die Gruppen derer, die bezahlen müssten, relativ klein. Das Modell bedeutet somit viel Verwaltungsaufwand für wenig Ertrag. Mitte Februar will die Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, Grüne, ihren Entwurf ins Kabinett einbringen. Schon jetzt sind Weiterbildungsstudiengänge im Land kostenpflichtig. In Zukunft muss auch für das Zweitstudium bezahlt werden. 650 Euro pro Semester. Laut Koalitionsvertrag versprechen Grüne und CDU, dass es keine allgemeinen Studiengebühren geben wird. Stuttgart bis Freitag im Feinstaubnebel. Die Schwäbische Metropole hat erneut einen Feinstaubalarm ausgelöst. Ab Mittwoch müssen Komfortkamine abgeschaltet werden. Bisher gab es nur freiwilligen Verzicht. Aufgehoben wird der Feinstaubalarm am Freitag. Ein Ende der Feinstaubalarme ist nicht in Sicht. Mit dem freiwilligen Feinstaubalarm setzt Stuttgart ein Zeichen. Bei Feinstaubalarm appelliert die Stadt und das Land Baden-Württemberg an die Stuttgarter und die Pendler aus der Region, das Auto in Stuttgart möglichst nicht zu nutzen und auf den Betrieb von Komfortkaminen, also Kaminen, die nicht der Grundversorgung dienen, zu verzichten. Ausgelöst wird Alarm zwischen dem 15. Oktober 2016 und 15. April 2017, sobald der Deutsche Wetterdienst an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Ausstoßvermögen der Atmosphäre prognostiziert. Bei Feinstaubalarm wird in baden-württembergischer Hauptstadt der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, verbilligt und es gibt Appelle an die Bürger. Deutschland überschreitet in mehreren Städten, unter anderem Stuttgart, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid seit langem. Die EU-Kommission setzt deshalb ein deutliches Zeichen und ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sofern eine Abhilfe geschaffen wird, wäre der nächste Schritt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, EuGH. Im Falle einer Verurteilung kann der EuGH Sanktionen wie zum Beispiel Zwangsgelder für jeden Überschreitungstag verhängen. In einem gerichtlichen Vergleich hat sich das Land Baden-Württemberg im April 2016 verpflichtet, ab dem 1. Januar 2018 verkehrsbeschränkende Maßnahmen für das Neckartor, einer schadstoffreichen Stelle in Stuttgart, zu ergreifen, sollten die Emissionswerte 2017 weiterhin überschritten werden. Diese Maßnahmen muss laut Vergleich geeignet sein, eine Reduktion des Verkehrsaufkommens am Neckartor um ca. 20% zu bewirken. Streiks im öffentlichen Dienst erwartet. Gewerkschaften haben für die kommenden Tage und Wochen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen könnten sein Universitäten, Regierungspräsidien, Autobahnmeistereien, die Landesbibliothek, Landesmuseum und das Stadttheater sowie auch die Landespolizeien. Auch in Baden-Württemberg werden Warnstreiks Anfang kommender Woche erwartet. Bei einem Treffen der Tarifparteien in Potsdam gab es keine Annäherung. Verdi fordert einen Plus von insgesamt 6%. Die Arbeitgeberseite, die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, hält das für viel zu hoch. Jeder zweite Mieter ist förderungswürdig. Ein großer Teil der Stuttgarter Haushalte verdient wenig genug, um Kandidat für eine Sozialwohnung zu sein. Das Anrecht auf eine sozial geförderte Wohnung ergibt sich aus dem Einkommen und der Anzahl der Personen im Haushalt. Die Höhe der förderungsfähigen Einkommen reicht von rund 40.000 Euro bei Ein- und Zweifamilienhaushalten bis zu 67.000 Euro für eine Familie mit drei Kindern. Uneins sind Land und Stadt jedoch darüber, wie hoch die Fördergrenze sein sollten. Nach dem Anspruch kommt die Lehre der Realität. Im vergangenen Jahr 2016 wurden lediglich 736 Sozialwohnungen an neue Mieter in Stuttgart übergeben und wurden in den 90er Jahren des folgenden Jahrhunderts noch knapp 22.000 Sozialwohnungen gezählt, hat sich heute die Anzahl der Sozialwohnungen in Stuttgart fast halbiert auf nur noch rund 14.800. Während das Land kürzlich beschlossen hat, die Einkommensgrenze deutlich anzuheben und damit mehr Bürgern als bisher den Schritt in die Sozialwohnung zu ebnen, äußert die Stadt Stuttgart Kritik. Stuttgart kann nicht. Es gibt eben nicht genügend geförderter Wohnraum. Die Stadt steht mit diesem Problem jedoch nicht alleine da. Nach Einschätzung des Beratungsinstituts Empirica liegt der Anteil der förderungswürdigen Haushalte in allen deutschen Großstädten auf einem ähnlich hohen Niveau. Generalinspekteur in der Pfullendorfer Skandalkaserne. Volker Wieker, Generalinspekteur der Bundeswehr, traf am Mittwochvormittag zu Gesprächen in der Stauferkaserne in Pfullendorf, Kreis Sigmaringen ein. Anlass waren Berichte über demütigende Rituale und sexuelle Nötigungen in der Truppe. 7 Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden. Wieker wolle bei dem Dienstaufsichtsbesuch bei einem seiner Truppenteile vor Ort Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen führen. Über deren Inhalt werde aber nichts bekannt gegeben. Generalinspekteur in der Pfullendorfer Skandalkaserne. Volker Wicker, Generalinspekteur der Bundeswehr, traf am Mittwochvormittag zu Gesprächen in der Stauferkaserne in Pfullendorf, Kreis Sigmaringen ein. Anlass waren Berichte über demütigende Rituale und sexuelle Nötigungen in der Truppe. 7 Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden. Wicker wolle bei dem Dienstaufsichtsbesuch in einem seiner Truppenteile vor Ort Gespräche mit unterschiedlichen Gruppen führen. Über deren Inhalt werde aber nichts bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der aktuellen Abschaltungsdebatte des ältesten französischen AKWs, ich rede hier von Fessenheim, hat der Bürgermeister von Fessenheim, Claude Brenner, hier sich eingeschaltet und einen neuen Vorschlag gemacht. Genauer gesagt, er will neu bauen. Und ich bin jetzt verbunden mit Eva Stegen. Und kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin Mitarbeiterin der Elektrizitätswerke Schönau, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, von einer bestimmten Seite den Atomausstieg oder die Energiewende hin zu erneuerbaren und bürgereigenen Kraftwerken zu beschleunigen. Da geht es nämlich um die Geldströme. Und ich bin in dem Unternehmen bin ich Energiereferentin.
Ja, und bei Claude Brenner geht es natürlich auch um Geldströme. Das heißt, wer ein Atomkraftwerk hat, natürlich auch eine kleine Gelddruckmaschine. Ich meine, Claude Brenner ist da schon irgendwo zu verstehen, dass er weiterhin sein kleines Kraftwerk haben möchte. Aber was bedeutet denn das dann überhaupt? Ich meine, um was für Kraftwerke geht es denn jetzt hier in Fessenheim?
Also, zunächst mal die Gelddruckmaschine, die Herrn Brenner in seine kleine Gemeinde natürlich einen großen Segen beschert, wird unter anderem übrigens auch aus Südbaden gespeist, nämlich aus all den Stromgeldern, die nach Fessenheim fließen. Das als kleiner Nebensatz. Worum geht es in Fessenheim? Die beiden ältesten Reaktoren, so das Wahlversprechen von Claude Hollande, mehrfach wiederholt, doch nicht eingehalten, zum Ende von 2016 abzuschalten. Wir haben inzwischen 2017 und es gab ein bemerkenswertes Interview mit Bürgermeister Brenner in der Badischen Zeitung. Und da hat er unter anderem gesagt, warum nicht die beiden alten Reaktoren durch zwei der neuesten Generationen direkt daneben ersetzen. Also die neueste Generation, da hat es bei mir natürlich geklingelt. Und dann hatte er weiter gesagt, er sei zuversichtlich, das Werk könne auch über 2018 hinaus produzieren. Er sagte Minimum 2021, er hofft sogar auf 2030. Und dann hätte man genug Zeit, sich neu zu orientieren. Und was das Spannende daran war, dieser kleine Bürgermeister und dieser Bürgermeister von dieser kleinen Gemeinde ist bei den neuesten Entwicklungen der Atomenergie besser informiert als manch einer in der Anti-Atom-Szene, weil er tatsächlich schon von der neuesten Generation redet, den die beiden hochriskanten Platzhalter, die beiden Schrottreaktoren mit den gerissenen Reaktordruckbehältern und den eingerissenen Dampferzeugern, die sollen so lange da stehen, bis die neue Generation fertig ist.
Was ist denn überhaupt die neue Generation? Das heißt, wir reden eigentlich jetzt noch über die Generation 0 irgendwie, das heißt Fessenheim natürlich uralt. Wo steht denn jetzt die Atomlobby bzw. die Atomindustrie?
Also Fessenheim gehört zur Generation 1 oder 2, das sind die Druckwasserreaktoren. Die haben sich damals durchgesetzt, weil es da die Möglichkeit gab, waffentaugliches Material zu erbrüten. Man hat versucht weiterzumachen mit der Generation. Auch da geht es um Leichtwasserreaktoren. Die haben aber grandios gefloppt. Also ein Beispiel dafür ist der europäische Druckwasserreaktor. Da gibt es Baustellen in Flamanville und Olkiluoto. Und diese Baustellen sind ja nun hinreichend dafür bekannt, dass Kosten explodieren und der Zeitrahmen aus dem Ruder läuft. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass die dritte Generation quasi übersprungen werden soll und fürs Publikum noch so ein bisschen Hoffnung gemacht werden soll, dass das vielleicht irgendwann mal was wird in Olkiluoto, Taishan, Flamanville und vor allen Dingen Hinkley Point. Da haben sie ja noch keinen Stein auf den anderen gesetzt, aber erzählen schon große Hope-Stories. So, und jetzt kommt die Generation 4 ins Spiel. Und da gibt's wieder tolle Geschichten fürs Publikum. In den 60er und 70er Jahren hat man uns erzählt, dies und das sei kein Problem. Es gibt wieder neue, es ist kein Problem Geschichten. Und zwar ist die neue Geschichte, jetzt machen wir aus dem alten Atommüll, der in Laag und Sellafield überquillt, machen wir jetzt Energie und haben auch kein Proliferationsproblem. Und das ist also jetzt die neue Hoffnung. Wir sind halt noch nicht ganz so weit, weil, die Technik bringt massive Schwierigkeiten mit sich. Also mal ein Beispiel. Es soll die Kettenreaktion in flüssigem Salz stattfinden. Damit braucht man keine Druckbehälter, weil das Ganze nicht mehr unter Druck ist. Aber das Ganze ist unter hohen Temperaturen und mit aggressiven Materialien. Das heißt, hier kommen neue technische Probleme auf die begeisterten Atomfreunde zu. Das heißt, die alten Platzhalter müssen noch so ein bisschen, mit denen müssen wir noch so ein bisschen russisch Roulette mit der Bevölkerung spielen. Das muss noch so ein bisschen gut gehen, weil wenn in die Lücke die erneuerbaren Energien reinspringen, dann kann man alle Atomträume von Generation 4 in die Tonne treten.
Jetzt ist diese vierte Generation praktisch noch nicht so ganz ausgebacken, aber schon wird davon gesprochen. Für wie realistisch wird das Ganze gehalten? Das heißt, dass in Fessenheim sowas passieren kann?
Das ist Kaffeesatzleserei. Also ich denke, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Widerstand nicht einschläft, weil, ja, wir hatten das Thema schon mal, wir sind ja hier mitten in Europa und quasi Fessenheim ist nochmal so ein Mittelpunkt, weil wenn man einen Kreis drum zieht, sind viele Europäer in dem Kreis, halb auf der einen Hälfte die Deutschen, auf der anderen Hälfte die französischen Nachbarn. Und je nachdem, wie der Widerstand da ist, wird man sowas durchsetzen können oder nicht durchsetzen können. Und wie man Widerstand einschläfert, das hatten wir ja bei unserem Atomausstieg 1.0 und bei der Rolle rückwärts. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, im Vorfeld der Rolle rückwärts, also der Laufzeitverlängerung, die die Bundesregierung in 2010 beschlossen hat. Ich kann mich erinnern, dass in 2008 oder 2009 hatte sich Annette Schavan das erste Mal vorgewagt und hat gesagt, wir brauchen keine Denkverbote und wir müssen über neue Reaktoren nachdenken. Da habe ich noch gedacht, das ist völlig utopisch, das setzt die nie durch. Und dann denken Sie daran, da ist eine PR-Agentur aufgeflogen, die im Vorfeld der Wahlen dann die gesamte Stimmung in Deutschland so weit umgekippt hat, dass es möglich war, eine schwarz-gelbe Regierung zu wählen mit der Ansage, wir machen den Atomausstieg, den Atomkonsens, den der Staat und die Betreiber unterschrieben haben, den machen wir ohne Not rückgängig. Das schaffen PR-Agenturen. Und diese PR-Agenturen sind immer unterwegs.
Das war Eva Stegen zu Claude Brender plant neues Atomkraftwerk in Fessenheim. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ich danke dir auch.
In Friedlingen, einem Stadtteil von Weil am Rhein, haben einige Nazis über Jahre hinweg eine Familie terrorisiert. Ganz offenbar aus rassistischen Motiven. Der Familienvater hat eine schwarze Hautfarbe. Angefangen hatte es mit nachbarschaftlichen Delikten gegen die Familie. Später eskalierte das Ganze aber weiter. Die Frau der Familie wurde auf offener Straße von einem Nazi zusammengeschlagen und musste im Krankenhaus behandelt werden. In der Vergangenheit wurden mindestens 8 sogenannte Kontaktverbote gegen verschiedene Nazis ausgesprochen, um die Familie zu schützen. Am Amtsgericht Lörrach fand nun am Dienstag, den 31. Januar, der 2. Prozesstag gegen Daniel K. statt, dessen Schwiegersohn die Frau der Familie zusammengeschlagen hatte. Wir haben mit Hanne gesprochen, die den Prozess beobachtet hat.
Wie ist der jetzige Prozess im gesamten Fall einzuordnen?
Der Daniel Knorrek, der da gerade auf der Anklagebank sitzt, das ist der ehemalige Nachbar der Familie. Und er hat vor allem in den Jahren 2015 und 2016 massiv viele niedrigschwellige, aggressive kleine Handlungen gegen die Familie vollzogen. Und wegen derer ist er jetzt angeklagt.
Was sind jetzt die Vorwürfe, die konkreten Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Daniel K.?
Ja, beim ersten Verhandlungstag, der schon vor 2 Wochen war, wurde eine lange Liste vorgelesen von Vergehen, die ihm zur Last gelegt werden. Und das ist also wirklich eine Fülle an Sachbeschädigungen vor allem und auch Diebstähle, die sich alle gegen das in der Tiefgarage geparkte Auto der Familienmutter gerichtet haben. Und zwar Sachen wie Ketchup über das Auto geschüttet, den Scheibenwischer der Heckscheibe mit Sekundenkleber festgeklebt, Kratzer auf dem Logo des Autos, Sticker, die am Auto angebracht wurden. Und, das fand ich persönlich besonders ekelhaft, es war auch einmal rohes mariniertes Fleisch im Briefkasten der Familie. Außerdem soll der Angeklagte die Antenne des geparkten Autos abgebrochen und mitgenommen haben, also Diebstahl.
Das war jetzt der 2. Prozesstag. Der Prozess wird noch weitergehen. Wie wird er weitergehen?
Also jetzt dieser Strafprozess gegen den Knorrek, der wird mindestens noch einen 3. Verhandlungstag haben, also beim ersten Verhandlungstag wurde eben die Anklageschrift verlesen, die Geschädigte als Zeugin gehört und dann eben die Einlassung des Angeklagten, der halt alles abgestritten hat. Jetzt vorgestern beim 2. Verhandlungstag wurde der Polizeibeamte gehört, der alle Anzeigen der Betroffenen aufgenommen hat, der auch das rassistische Tatmotiv nochmal stärker reingebracht hat. Und es wurde der Hausmeister von diesem Objekt, in dem sowohl die betroffene Familie als auch jetzt eben nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt der Täter wohnte, befragt so zu der räumlichen Anordnung in der Tiefgarage. Was jetzt eben noch beim 3. Verhandlungstag folgen wird, ist die Anhörung des behandelnden Arztes, weil es eben ganz stark darum geht, dass die Betroffene auch psychische Schäden und Beeinträchtigungen durch diese wahnsinnige Belastung davongetragen hat.
Also der Polizist, der jetzt als Zeuge gehört wurde, der bestätigt jetzt auch nicht die These von Daniel K., dass er eigentlich völlig unpolitisch war, wie er so ein bisschen versucht hat, im Prozess zu wirken.
Na, der Polizist, der berichtete davon, wie ihm die Betroffene bei den Anzeigestellungen erzählte, wie der Knorrek so angeekelt geschaut hätte mit Bezug auf ihre Kinder, die eben auch schwarz sind, dass er wohl auch mal bei einem Vorfall mit einer Familie, die von allen Beteiligten als türkisch bezeichnet wurde, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich sind, von Dreckspack gesprochen hat und sich auch anderweitig sehr abfällig geäußert hat. Die Betroffene selbst hat da ein sehr eindeutiges Gefühl, dass das Tatmotiv eben Rassismus ist.
Insgesamt ist zu sagen, dass es wirklich über Jahre ging, dieser ganze Terror, und dass diese ganze Familie wirklich sehr belastet hat. Erhält denn die Familie adäquate Unterstützung, um mit diesen ganzen Übergriffen, Drohungen etc. umzugehen?
Die Familie hat inzwischen Unterstützung. Es war so in der ganz schlimmen Zeit, als auch organisierte Neonazis sich regelmäßig vor dem Haus der Familie auf einem Platz getroffen haben. Da waren es tatsächlich antifaschistische Gruppen aus dem Umland, die zeitweise richtiggehend Personenschutz für die einzelnen Familienmitglieder inklusive der Kinder organisiert haben, dass sie zur Schule gehen konnten. Also die zu Hause abgeholt und wieder heimgebracht haben. Und das war natürlich eine super, super wichtige Unterstützung und auch Erreichbarkeit für die Familie. Und dann jetzt eben bei den Prozessen, da gab es jetzt doch einige Leute, die aus verschiedenen Orten da eben hingefahren sind, um die Prozesse zu beobachten und aber auch der betroffenen Familie eben die Solidarität zu zeigen, Unterstützung zu geben. Was ich jetzt nicht sehen konnte, war die Anwesenheit von professionellen Opferberatungsstrukturen, die da eine Unterstützung gegeben hätten.
Diese juristische Auseinandersetzung, wird die auch jetzt jenseits vom Daniel K. weitergehen?
Es steht noch aus, der Strafprozess wegen der schweren Körperverletzung. Und meines Wissens ist das Ermittlungsverfahren da entweder in den letzten Zügen oder abgeschlossen. Das heißt, es wird dann auch irgendwann vor Gericht gehen.
Siehst du Chancen dafür, dass diese ganze Hetze, diese ganzen Fälle gegen die Familie, dass das aufhört?
Ich glaube, dass das passiert, braucht es wirklich, wirklich eine starke Zivilgesellschaft, die sich klar positioniert und die runterkommt von so Kriminalisierung oder ne, irgendwie Delegitimierung der Leute, die diese Familie unterstützen, unter Einsatz von sehr hohen persönlichen Kosten von Zeit und Energie. Ja, es braucht eine klare Solidarisierung und Positionierung für die Familie, meines Erachtens.
Das sagt Hanne, die den Fall und die Prozesse rund um die rechten Übergriffe gegen eine Familie aus Weil am Rhein beobachtet. Diese Familie wurde immer wieder aus rassistischen Motiven belästigt und es gab Übergriffe. Mehr Infos zum Fall gibt es unter keinealternative.noblogs.org.
30. Januar, Grube ist weg. Rüdiger Grube ist weg. Und alle beziehungsweise einige freuen sich darüber. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Winfried Wolf von Bahn für alle. Servus erstmal.
Ja, schöne Grüße nach Freiburg runter.
Jetzt ist eine ganze Periode bei der Bahn zu Ende gegangen mit dem Weggang von Rüdiger Grube. Und diese Periode ist wie gesagt zu Ende. Aber dann fängt natürlich eine neue Periode an. Wer war überhaupt Rüdiger Grube, warum freut ihr euch so darüber, dass der weg ist?
Naja, Freude. Naja, Rüdiger Grube war einer der drei Bahnchefs, die alle aus der Daimler-Benz-Kaderschmiede kamen. Das war zuerst Heinz Dürr bis 98, dann Hartmut Medern bis 2009 und jetzt Rüdiger Grube bis 2017. Das sagt schon einiges. Das heißt, es waren drei Bahnchefs. Dazwischen war eine Ausnahme von 18 Monaten der Herr Ludewig, 98, 99. Aber eigentlich waren es drei prägende Bahnchefs, die alle Autopolitik und Politik gegen die Schiene gemacht haben. Da hat sich Grube nicht unterschieden von Medern und nicht von Dürr. Was er gemacht hat, war immer lächeln. Das heißt, er hat die Zerstörung der Schiene belächelt und mit einem relativ guten Image nach außen verkaufen können, dass viele Leute geglaubt haben, das sei ein Kümmerer, es sei einer, der sich um die Belegschaft und die Beschäftigten, um die Schiene wirklich und die Fahrgäste kümmern würde. Das war nicht der Fall. Er hat tatsächlich sogar das Auslandsgeschäft ausgeweitet und das Nichtbahngeschäft ausgeweitet. Er hat die Privatisierung der Bahn neu versucht zu machen mit dem Hereinholen von Heuschrecken, was im Herbst letzten Jahres gescheitert ist. Er hat den Schienenpersonenfernverkehr massiv verschlechtert, unter anderem noch ein intransparenteres Preissystem durchgesetzt am 11. Dezember letzten Jahres, hat den Nachtzugverkehr eingestellt, den Güterverkehr verschlechtert und letzten Endes war er auch ein Einpeitscher in Sachen Stuttgart 21. Insofern, ja, es war ein schlechter Bahnchef, so wie eigentlich fast alle Bahnchefs bisher schlecht waren und eigentlich die Leute, die wirklich das Entscheidende für die Schiene machen, sind die Bahnbeschäftigten und die Leute unterhalb dieser obersten Ebene.
Da können wir vom nächsten Thema kommen, das heißt Stuttgart 21, das ist ja so eine Geschichte, das wird immer teurer und teurer. Hat es eine Rolle gespielt bei diesem Rücktritt? Ich meine, es heißt ja, Stuttgart 21 steht auf der Kippe, das wird immer heißer diskutiert.
Ja, das ist eine Vermutung. Also wenn man sich heute genau anschaut, was die Süddeutsche Zeitung zum Vorgang am Montag, also vorgestern im Aufsichtsrat schreibt, dann sieht das Ganze nicht mehr nach spontan aus. Bis gestern habe ich gedacht, es war eine spontane Entscheidung. Ja, die Brocken hingeworfen, Herr Grube. Jetzt lese ich heute, dass es eine genaue Einigung gab, 3 Jahre länger zum gleichen Preis, nämlich von 2,434 Millionen Euro im Jahr für Herrn Grube. Und dass dann in der Sitzung sich zuerst der Herr Grossmann, das ist der frühere RWE-Chef und jetzige Chef von der Georgs-Marienhütte, zuerst kritisch gemeldet hätte und 2 Jahre statt 3 Jahre Verlängerung vorgeschlagen hätte. Aber Herr Grossmann ist ein Freund von Grube. Und dass dann die Arbeitnehmerseite, wahrscheinlich EVG und Herr Kirchner sich gemeldet hätten, auch 2 Jahre verlangt hätten, dass dann Grube angeboten hätte, er scheidet aus. Und dass dann das Gremium Aufsichtsrat einstimmig beschlossen hat, ja, ausscheiden. Also dieser Vorgang, der genau beschrieben wird, der Süddeutsche Zeitung, sieht nach abgekartetem Spiel aus. Und dann kann man vermuten, ob sowas wie Stuttgart 21 eine Rolle spielt. Es stimmt, was Sie gesagt haben, Stuttgart 21 steht auf der Kippe. Die Berichte von Bundesrechnungshof, 2 Berichte vom Bundesrechnungshof im letzten Herbst, ein streng vertraulicher und ein halbvertraulicher, plus der KPMG-Bericht für den Aufsichtsrat, den der Aufsichtsrat bestellt hat, beides für Stuttgart 21, sagen eigentlich eindeutig, es ist ein Fass ohne Boden. Es wird nochmal wesentlich teurer auf über 10 Milliarden Euro. Und was vor allem der Bundesrechnungshofbericht, der geheim ist, sagt, die schreiben, dass es am Ende nicht gewährleistet ist, ob, wenn es 21 fertig gebaut ist, dieses Bauwerk eine Betriebserlaubnis bekommt. Zitat Ende. Nochmal streng vertraulich, nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags einsehbar für wenige. In dem Text steht drin, dass die oberste Finanzbehörde über Steuermittel sagt, es kann sein, dass dieser Bahnhof nach 10 Milliarden Ausgabe nicht mal den Betrieb aufnehmen darf. Das ist natürlich der absolute Hammer und der Aufsichtsrat weiß es auch. Und es kann sein, dass Leute wie Käfer, der auch zum 1.1. ausgestiegen ist, und Leute wie Grube, der jetzt zum 31.1. ausgestiegen ist, sich vom Acker machen, vom Gleisacker machen, um damit nicht im Schlussfeld zu sein, wenn dieses Projekt platzt und wenn er sich auch gefragt hat, wer ist dafür der Schuldige. Und Grube hat ja noch vor einigen Wochen gesagt, ich zitiere, ich hätte Stuttgart 21 nichts gemacht, Zitat Ende. Das ist einfach gelogen. Der gleiche Herr Grube hat Ende 2010 im Kreis von Hamburger Freunden gesagt, ich zitiere, dieses Ding muss jetzt durchgezogen werden und ich ziehe das durch. Wenn wir in Stuttgart auch nur einen Millimeter nachgeben, dann fliegen uns in Deutschland alle Infrastrukturprojekte um die Ohren. Zitat Ende. Durchgehend in der gesamten Zeit, auch als die Kosten von 4,5 auf 6,8 Milliarden explodierten, Ende 2012 bis März 2013, immer diesen Stuttgart 21-Bau weiter betrieben und dafür getrommelt. Doch im letzten Herbst hat er behauptet, er kenne den Bericht des Bundesrechnungshofs nicht, was gelogen war, und hat gesagt, dass es die falschen Zahlen sind, was auch gelogen ist. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass sowas im Hintergrund spielt und dass man vorbereiten will, aus dem Projekt auszusteigen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das so wäre, aber das ist jetzt zunächst mal eine relative, begründete Spekulation.
Nun ja, das Jahr ist noch jung und wir können noch einiges erwarten. Das war zumindest Dr. Winfried Wolf von Bahn für alle und er hat über den Rüdiger Grube Rücktritt spekuliert, beziehungsweise da können wir alle spekulieren. Ich danke mal auf jeden Fall für dieses Gespräch. Merci. Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 2. Februar 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.